Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es gibt dieses Jahr besonders viele Kraniche, die an der Ostseeküste auf ihrem Weg nach Süden rasten. Voriges Wochenende wurden bei einer Synchronzählung in der Darß-Zingster Boddenkette und auf Rügen über 86.000 Kraniche gezählt. Das war ein neuer Rekord. Die Kraniche, die müssen sich aber auch verständigen, wenn sie sich auf den Weg machen, auf so große Strecken, die sie da zurücklegen müssen. Also haben wir uns einen Mann eingeladen, der sich bestens mit Kranich-Kommunikation auskennt. Bernhard Wessling ist das, der macht beruflich was ganz anderes, hat aber so viel Ahnung von diesen großen Vögeln, dass er auf einem Kongress des NABU für Naturgucker im November sogar den Vortrag hält. Herr Wessling, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau von Delebecq.
Sie sind von Beruf Chemiker. Wie bitteschön sind Sie denn auf die Kraniche gekommen?
Das ist natürlich wie immer eine lange Geschichte, die jetzt nicht in das kurze Interview reinpasst. Als Jugendlicher habe ich angefangen, Vogelfedern zu sammeln, hat mich dafür interessiert. Als junger Vater habe ich eine zweite Stelle angetreten, im Nordosten von Hamburg, in einer Kleinstadt gewohnt. Dort ist in der Nähe, gerade mal vielleicht 10 Minuten Fahrt mit dem Auto, Viertelstunde mit dem Fahrrad, der Dubenstedter Brook, ein relativ großes Naturschutzgebiet. Und genau in dem Jahr, in dem wir da hingezogen sind, hat sich in diesem Naturschutzgebiet ein erstes Kranichpaar angesiedelt. Und dann bin ich in den Naturschutz gekommen. Dann bin ich mehrere Jahre, 5, 6 Jahre Leiter des Kranichschutzes gewesen und habe, weil ich einfach nur auch Naturwissenschaftler bin, das Interesse daran entwickelt, zu verstehen, wie man besser zu verstehen, wie die Kraniche sich verhalten. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass ich begonnen habe, Kraniche, die Stimmen der Kraniche aufzunehmen, nämlich um sie zu analysieren in die Richtung, ich wollte wissen, wer ist wer. Wenn ich Verhaltensforschung betreibe im Freiland, muss ich eigentlich wissen, wer ist. Und normalerweise werden Kraniche dafür beringt. Das finde ich nicht so passend, vor allen Dingen hier im Dubenstedter Brook nicht. Und habe deshalb die Stimme genommen, um die Kraniche zu charakterisieren. Und da habe ich sehr viel nebenbei über die Kommunikation der Kraniche gelernt, weil es nicht nur den einen Ruf gibt, sondern viele andere.
Nun hat man ja einige Mythen, die man so im Kopf hat über die Kraniche, zum Beispiel, dass diese Vögel ganz besonders treue, ewig treue Tiere sind. Was haben Sie denn daraus gefunden?
Ja, das ist eben einer dieser wunderschönen Mythen, die immer wieder Spaß machen zu hören. Ich habe hier im Brook die Kranichgesellschaft, die sich entwickelt hat, über 10 Jahre detailliert verfolgt, mit vielen, vielen 100 Aufnahmen pro Jahr. Und dabei herausgefunden, dass bis auf ganz wenige Ausnahmen praktisch jeder Kranich in seinem Leben auch mal einen anderen Partner hat. Der erfolgreichste Kranich, den ich je hatte, das Männchen Nummer 6, er hatte hier 4 Kranichweibchen. Und auf der anderen Seite ist es gar nicht gesagt, dass immer nur die Männchen sich neue Weibchen suchen, sondern Weibchen sind auch im folgenden Jahr mit einem neuen Männchen in ihrem alten Revier aufgetaucht. Und weiter darüber hinaus ist nicht so, dass alle Verpaarungen oder neue Umverpaarungen deshalb geschehen, weil der frühere Partner vielleicht verstorben ist. Sondern ich habe auch Kreuzverpaarungen gesehen, also da haben 2 Paare nebeneinander gewohnt.
Und die haben dann einfach mal Partnertausch gemacht.
Und nach ein paar Wochen war Partnertausch.
Verrückt. Sie haben gesagt, Sie haben 100 Aufnahmen. Das muss ja ein Wahnsinn gewesen sein, diese einzelnen Stimmen tatsächlich rauszufiltern und dem Kranich Männchen Nummer 6 oder dem Weibchen Nummer 27 zuzuordnen.
Ja, ich habe die entsprechenden Rufe mit Computer analysiert, Frequenzspektren erstellt, diese ausgedruckt und übereinander gelegt. Natürlich, je mehr Kraniche es werden, umso wahnsinniger wird die Arbeit. In diesem Jahr habe ich hier im Gebiet 26 verschiedene Paare analysiert. Das ist also schon eine ziemliche Mordsarbeit, die auseinanderzuhalten, ja.
Wie läuft sie denn überhaupt ab, die Kommunikation von Kranichen? Wir haben vorhin, als wir auf unser Gespräch hingewiesen haben, natürlich so diese Kranich-Rufe mal abgespielt, wenn da so ein großer Pulk am Himmel lang fliegt. Aber da gibt es ja vermutlich unterschiedliche Rufe.
Ja, in Wirklichkeit ist natürlich so, dass ich jetzt nicht behaupten kann, die Kranich-Kommunikation entziffert zu haben. Ich habe vielleicht eine Größenordnung von einem Dutzend Kranich-Lautäußerungen verstanden, aber die ganz komplizierte Kommunikation, die kann ich auch nicht verstehen.
Aber wie haben Sie rausgekriegt, welcher Ruf wofür steht?
Ja, weil ich in vielen Situationen im Freiland beobachtet habe, was die Kraniche tun. Und dann eben Rufe aufgenommen habe, die mit einer bestimmten Situation zusammenhängen. Zum Beispiel, es erscheint ein Adler am Himmel. Und es sind vielleicht 6 oder 20 Kraniche auf einer Wiese. Es erscheint ein Adler am Himmel, ein ganz bestimmter Ruf ertönt und alle Hälse gehen nach oben, die Schnäbel werden nach oben gerichtet. Nach diesem Ruf. Es ist wieder eine Gruppe von Kranichen auf einer Wiese, sind am Füttern, am Futter suchen. Und am Rand der Wiese kommt ein Marderhund vorbei. Ein wenig aufregendes Tier aus Sicht der Kraniche. Irgendeiner dieser Kraniche sieht diesen Hund, diesen Marderhund, macht einige Rufe, einige Laute, die selbst für unsere Ohren sich so anhören, wie guck doch mal hier, das ist ganz interessant, aber nicht besonders gefährlich.
Also was Neues.
Etwas Neues, genau. Alle Kraniche hören auf zu futtern, gucken nach rechts und gehen ganz langsam hin, ganz interessiert, gucken sich das an und sind völlig unaufgeregt.
Sehr interessant.
Und dass es überhaupt kompliziert Kommunikation geben muss, ist allein schon daran zu sehen. Und ich glaube, da habe ich angefangen, mich auch für die Kommunikation zu interessieren. Hamburg mit dem Dudenfelder-Brug liegt überhaupt nicht oder lag damals überhaupt nicht auf einem Hauptzugweg. In Wirklichkeit sind hier gar keine Kraniche drüber gezogen. Ich habe immer wissen wollen, wie sind eigentlich die Kraniche, die hier wohnen, angekommen. Und ich habe damit gerechnet, dass die den Hauptzugweg, der, ich sage mal, über Frankfurt, Kassel, Berlin läuft, diesen Hauptzugweg aus Südfrankreich, Spanien zurückkommen und dann aus Osten hier wieder ankommen. Dem ist aber nicht so, sondern es kommt eine Gruppe von Kranichen aus dem Südwesten, 40 oder 70 Stück, und über dem Dudenstedter Brook wechselt diese Gruppe die Richtung nach Osten. Aus der Gruppe lässt sich das Paar aus dem Hamburger Dudenstedter-Brook herausfallen. Aus vielen hundert Metern Höhe lässt es sich fallen, landet im Revier und ist wieder da, ist wieder angekommen. Während die Gruppe jetzt nicht mehr 70, sondern nur noch 68 Kraniche weiter nach Osten fliegen. Da muss eine Kommunikation stattgefunden haben, dass sie wissen, sie wollen über Hamburg fliegen und der Rest der Gruppe fliegt dann über Hamburg weiter nach Osten.
Also ein Navi ist gar nichts gegen die Kommunikation der Kraniche, würde ich mal sagen. Sie sind mit Ihren Forschungen ja inzwischen auch international bekannt, waren in den Vereinigten Staaten, sogar an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Und ich habe jetzt gelesen, das habe ich auch am Anfang gesagt, dass es dieses Jahr eine Rekordzahl von Kranichen an der Ostseeküste gab, die da gezählt worden ist. Da könnte man ja annehmen, dass auch besonders viele Jungvögel dabei sind. Ist dem denn so?
Ja, ich kann natürlich jetzt nicht überblicken, wie die Bruterfolge in den verschiedenen Ländern gewesen sind. Das kann man, das erfährt man dann immer erst, ich sag mal, ein halbes Jahr später. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt sehr viele Jungvögel sein müssen. Ich habe die
wegen der Trockenheit?
Es müssen gar nicht unbedingt viele sein. Dieses Jahr war der Bruterfolg, ich sag mal, was ich so gesehen habe, im Wesentlichen durchschnittlich. Letztes Jahr war er schlecht wegen der Trockenheit. Dieses Jahr ging es so einigermaßen. Aber hohe Rastzahlen, wie jetzt zum Beispiel an der deutschen Ostseeküste, müssen nicht unbedingt mit hohen Brutzahlen in Übereinstimmung gebracht werden. Denn die Kranichzüge verschieben sich immer wieder mal. Mal sind es mehr, mal sind es weniger an dieser oder jenen Raststätte, an diesem oder jenen Zugweg. Das liegt eben daran, dass die Kraniche ihren Zug außerordentlich flexibel gestalten, mal hierher fliegen, mal daher fliegen, mal gar nicht überwintern, sondern in Hamburg bleiben oder nur an die Elbe fliegen oder mal nach Nordafrika und dann nach ein paar Wochen in Nordafrika, dann nach Spanien und dann wieder nach Südwestfrankreich und dann schon wieder zurückkommen. Das ist außerordentlich flexibel.
Der Kranichforscher Bernhard Wessling war das hier im Deutschlandfunk Kultur am Samstagmorgen. Herr Wessling, ich danke Ihnen für die sehr interessanten Ausführungen.
Danke Ihnen für den Anruf.
Ja, und wenn Sie, liebe Hörer, sich zum Naturgucker-Kongress anmelden wollen, der findet am 2. November in Göttingen statt und da ist eben auch Herr Wessling zu hören, dann geht das auf der Seite naturgucker.de.